Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Gin Talk, dem Podcast zu Gin und Tonic. Und irgendwie ein bisschen aufgeregt bin ich schon.
Ich glaube, ich habe Puls.
Das
leicht Puls. Leicht erhöhtes, schwitzige Hände. Aber ich glaube, das wird schon. Immerhin ist es eigentlich nur Ton.
Eigentlich ist es nur Ton, genau. Man sieht uns gar nicht. Wir könnten jetzt hier rumtanzen oder sonst irgendwas machen. Machen wir natürlich nicht, denn wir sind ganz konzentriert für die allererste Folge von Gin Talk, dem neuen Podcast rund um Gin und Tonic. Vielleicht erzählen wir einfach mal den Leuten da draußen, was wir hier so vorhaben, warum wir das machen und was ihr dann in den nächsten Folgen hoffentlich alles erwartet.
Ich glaube, es ist ganz einfach. Wir mögen Gin.
Ja.
Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass wir einen Podcast starten und wir mögen Gin so sehr, dass wir gerne darüber sprechen und Dinge testen und das wollen wir natürlich mit möglichst vielen Leuten teilen.
Vor allen Dingen, ich bin ja der Podcast-Junkie von uns beiden so, also ich höre eigentlich täglich Podcasts und da ist es natürlich naheliegend, zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich Gin, einen Podcast zu suchen und ich habe keinen gefunden. Also es gibt Spirituosen-Podcasts, die dann mal eine Folge über Gin machen oder so. Aber ich habe keinen Podcast gefunden, der sich ziemlich rein mit dem Thema Gin beschäftigt. Und ja, da habe ich mit dir gesprochen und dann haben wir gesagt, warum machen wir nicht selber einen?
Und höchste Zeit, ja.
Jetzt haben wir einen Namen gefunden, Gin Talk. Wir haben ein schönes Intro, ja. Vielen Dank an Marc Bremer fürs Einsprechen. Super, ich finde die Stimme klasse. Wir haben ein Intro, wir haben sogar, hört man später noch, wir haben auch ein Outro, also ein Ende. Und was wir sonst noch so vorhaben, sind
Interviews auf jeden Fall. Also wir wollen euch Gin-Macher vorstellen. Menschen, die noch mehr Begeisterung für Gin haben als wir, kaum vorstellbar, aber die ihren eigenen Gin gemacht haben und die so ein bisschen befragen und euch das näher bringen.
Das werden wir nicht in der Form eines klassischen Interview-Podcasts machen, dass wir sozusagen Frage, Antwort und so, wir unterhalten uns eine ganze Stunde lang mit irgendwelchen Gin-Machern, sondern das werden wir ein bisschen eher wie im klassischen Radio machen. Wir werden das ein bisschen anmoderieren und die Antworten zu den verschiedenen Fragen spielen wir dann von den entsprechenden Gin-Macherinnen und Gin-Machern dann ein. Und den zweiten Teil, den zweiten Hauptteil von Gin Talk, das wird die Vorstellung von Gins sein. Wir haben uns jetzt mal vorgenommen, dass wir pro Sendung 3 Stück vorstellen. Das werde dann hauptsächlich ich machen. Die Judith wird die Interviews machen und ich mache dann eben die Vorstellung dieser Gins. Das sind Gins, die ich aus irgendwelchen Gründen besonders finde, die ich vorstellenswert finde, aber das werdet ihr dann schon merken. Und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist?
Was?
Wir haben uns noch gar nicht so richtig vorgestellt.
Das stimmt.
Also vielleicht Ladies first.
Also mein Name ist Judith Krommes. Ich bin Gin-Liebhaberin. Ich komme aus Frankfurt und ich freue mich sehr, mit euch den ersten Podcast machen zu dürfen.
Und ich bin Fabian Faut. Ich komme aus Wiesbaden. Wir beide arbeiten zusammen, daher kennen wir uns. Und Frankfurt, Wiesbaden, Hessen wird sich nachher auch hier in bei den Gins auf jeden Fall wiederfinden, kann ich schon mal vorwegnehmen. Und wir haben einfach in der Arbeit festgestellt, dass wir beide Gins lieben, haben dann Gins ausgetauscht, immer mal wieder. Hier, gib mir doch mal was ab von deiner neuesten Errungenschaft und so. Ja, und so ist das Ganze entstanden. Jetzt sitzen wir hier und machen diesen Podcast. Aber ich würde sagen, wie heißt es so schön, in der Spirituosenwelt nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Legen wir einfach mal los, würde ich sagen, mit dem ersten Interview.
Genau.
Wen haben wir denn da heute?
Wir haben Simon und Max und Simon und Max sind die beiden Macher des Hirschberg Gin und ich durfte mit denen sprechen und sie ganz viele Sachen fragen und die sind auch schon ganz lange Gin begeistert und das war auch der Grund, warum sie irgendwann beschlossen haben, ihren ganz eigenen Gin zu destillieren.
Und Max war das, der in Wiesbaden studiert hat, oder?
Ich glaube, das war Max, ja.
Ja, das ist meine geliebte Heimatstadt. So, jetzt muss ich vielleicht mal mein Handy leise machen. Habe ich ganz vergessen. Ja, es ist halt die erste Folge. So, jetzt ist es leise. Das heißt, es wird jetzt keine Geräusche mehr von sich geben. Genau, Max hat hier studiert. Wir haben ihn ja auch mal kennengelernt bei einer Gin-Veranstaltung. Also ich bin sehr gespannt, was du aus den beiden alles rausgekitzelt hast.
Na, dann lass uns doch mal reinhören. Simon und Max haben erzählt vor allen Dingen erstmal, warum eigentlich der Hirschbeck-Gin heißt und was es auch mit diesem Hirsch so auf sich hat.
Ja, also mit dem Namen ist es eigentlich ganz einfach. Der Gin ist in Hirschberg entstanden. Das ist so ein 350-Einwohner-Dorf im Westerwald. Max hat da gewohnt und wir haben uns immer dort auch getroffen und über unseren Gin nachgedacht und versucht, ein Rezept zu entwickeln, haben lange da dran rumprobiert. Und dann lag es eigentlich auf der Hand, den Gin auch Hirschberg-Gin zu nennen. Ja. Weil der ist ein schönes kleines Ort mit einer schönen Aussicht und einen schönen Namen, und deswegen hat das ganz gut gepasst. Ja. Das war eigentlich so die Geschichte zum Hirschberg-Gin. Also eigentlich gar nicht so spektakulär, wie man erahnen könnte.
Also tatsächlich hat auch Hirschberg selbst als Ortswappen einen Hirsch. Allerdings jetzt nicht den wir dann verwendet haben, aber aus dem Grund haben wir halt gesagt, naja, es kommt aus Hirschberg, dann ist ein Hirsch im Logo nur schlüssig. Und dann haben wir uns zu zweit dran gesetzt, haben das mit Hand gezeichnet, haben es dann nachher am Computer ausgefeilt und sind dann da gelandet, wo wir jetzt sind praktisch mit dem Logo. Dann haben wir noch praktisch Wacholder, Dolden mit ins Geweih mit eingebunden und so ein paar kleine Details. Und so ist das im Endeffekt entstanden.
Genau. Und ja, also das, was auch im Geweih ist, soll so ein bisschen das transportieren, was so in der Gegend, in der Region, einem so zu Hirschberg einfällt. Also wir haben so ein bisschen Laub, ein paar Blätter, soll so ein bisschen den Wald symbolisieren, der in der Nähe halt ist. Und so hat sich so langsam auch das Design entwickelt. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, wie die Flasche aussehen soll, hatten immer den Anspruch, dass sie so ist, wie wir sie in unseren Träumen eigentlich uns vorschwebt. Und dann sind wir irgendwann auch zu dem Siegel gekommen und zu der Kordel, weil wir wirklich auch ein Siegel drauf haben wollten, ich halte es nochmal näher dran, was die Flasche auch wirklich verschließt. Es gibt ja sehr viele Gins oder Flaschendesigns, wo auch ein Siegel drauf ist. Da hat das Siegel aber keine Funktion. Und wir dachten, wenn wir ein Siegel drauf machen, was ja auch immer ein Qualitätsmerkmal ist, dann soll es auch einen Zweck erfüllen. Und deswegen haben wir uns halt diese Verkordelung überlegt, die wirklich durch den Korken durchgeht. Und das Siegel hält quasi die Kordel und somit wird der Korken vom Siegel mit der Kordel gehalten, dass die Flasche auch zu ist.
Am meisten hat mich natürlich interessiert, oder als erstes hat mich interessiert, wie die beiden überhaupt auf die Idee gekommen sind, ihren ganz eigenen Gin zu machen.
Also vielleicht sage ich dazu kurz was. Also der Simon hat früher in der Kölner Gastro gearbeitet, da in einem Unternehmen, die mehrere Restaurants und auch Bars hatten. Und dann haben wir uns damals oft in Köln getroffen, um dort halt gemeinsam was trinken zu gehen. Und da war halt eine Bar dabei, das ist das Seiberts in Köln mittlerweile, das hieß früher Capri Lounge, wo es halt sehr, sehr gute Spirituosen einfach gab. Und das war zum Zeitpunkt, wo man gerade bei uns auf dem Ort so gut wie nichts Ordentliches bekommen hat. Also da gab es dann die 2-3 einschlägigen Marken für 10 €, die man sich kaufen konnte. Aber ansonsten war der Gin-Markt sehr, sehr dünn. Und dann haben wir uns zu dem Zeitpunkt, das ist bestimmt mittlerweile 4-5 Jahre her, haben wir uns so eine Mini-Distille gekauft aus Kupfer und haben dann uns immer mal getroffen, oder wenn wir uns getroffen haben, haben wir mal zu zweit Gin destilliert. Dann haben wir akribisch aufgeschrieben, wie viel Gramm von welchem Botanical ist drin und was für ein Resultat haben wir daraus. Ja, und das haben wir über Jahre gemacht. Also immer mal, wenn wir uns getroffen haben, haben wir ein neues Rezept getestet und irgendwann waren wir dann so weit, dass wir gesagt haben, das ist ein super Gin, so muss ein Gin für uns schmecken. Und dann war es eigentlich ein glücklicher Zufall. Ich bin mit meiner Frau nach Hirschberg gezogen. Das ist ihr Heimatort praktisch. Und da war gerade schräg gegenüber die Schnapsbrennerei Meckel. Das ist eine kleine Familienbrennerei, die gibt es schon seit dem 17. Jahrhundert. Da hieß es auch, dass der Schinder Hannes da früher seinen Korn gekauft hätte. Wenn er ihn bezahlt hat, das weiß man ja nicht. Und dann haben wir den Brennmeister da gefragt, den Klaus, den Besitzer, ob er für uns den Gin nach unserem Rezept herstellen würde. Und dann hat er gesagt, ja, überhaupt kein Thema. Ja, und dann hat es aber bestimmt noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis wir praktisch das Rezept so hingebogen hatten, dass es auch für eine größere Auflage Sinn macht. Weil aus nur der Mini-Distille laufen 4 Zl raus, den trinkt man pur. Dann weiß man, also der wird nicht mit Tonic Water gemischt. Und das ist nachher eine ganz andere Sache, wenn Gin mit Tonic Water nochmal gemischt wird. Weil dann hat man das Problem, wir hatten sehr, sehr viele Zitrusnoten drin und die sind einfach auch im Tonic Water. Und aus dem Grund ist es relativ verwässert. Das heißt, wir haben dann im Endeffekt Zitrusnoten rausgenommen, dafür Bitterorange mit reingenommen, Lavendel mit reingenommen, mehr Wacholderbeere, einfach damit er praktisch sich nochmal ein bisschen aufsummiert, wenn man Tonic Water dazu gibt, dass er als Gin Tonic am besten schmeckt, weil so trinken die Leute am meisten.
Jeder Gin hat seine ganz eigenen Besonderheiten. Das ist natürlich auch beim Hirschberg Gin so. Und welche das sind, das erklären die beiden jetzt.
Also was unseren Gin besonders macht, wir sagen eigentlich immer, unser Gin wird jetzt nicht durch Botanicals besonders, sondern im Endeffekt durch die Zusammensetzung. Also wir haben jetzt nicht irgendwelche verrückten Sachen wie japanischen roten Pfeffer oder sowas in unserem Gin, sondern geschmackstragend ist eine Bitterorange, eine leichte Zitrusnote, Lavendel und eben die Wacholderbeere. Also das sind auch so die Kernbotanicals, mit denen wir arbeiten. Da sind dann auch noch andere Sachen mit dabei, wie zum Beispiel Ingwerwurzel oder Koriandersaat, aber die in geringeren Anteilen. Maßgeblich ist wirklich die Bitterorange und der Lavendel und der Wacholder.
Für uns war das Ziel, möglichst einen Gin zu schaffen, der fruchtig und floral ist. Also das ist auch das, was viele an unserem Gin schätzen. Das ist einfach, obwohl er sehr viel Alkohol eigentlich hat, 47%, ist schon ziemlich viel, ist er trotzdem sehr mild und fruchtig. Und das war eigentlich das, was uns am besten gefallen hat, immer bei einem Gin. Ja, und so sollte es eigentlich auch sein. Also es ist eigentlich ein Projekt unter Freunden. Wir kennen uns schon sehr lange und machen eigentlich auch viel zu zweit und gucken uns Städte an, machen ein paar Trips und so weiter. Und das war immer so der Gedanke, dass wir zusammen einen Gin herstellen, der uns beiden schmeckt.
Ja.
Ja, und da hatten wir auch noch gar nicht so den Gedanken oder das Ziel, das irgendwie zu vermarkten oder rauszubringen. Das war erstmal nur ein Getränk für uns.
Ja.
Und daraus ist dann irgendwann die Idee entstanden, ja gut, vielleicht könnte das auch anderen schmecken und wir versuchen einfach mal, das auch zu verkaufen. Und haben halt immer gedacht, okay, wir gründen mal jetzt dann zur zweiten eine GbR und kaufen bei der Schnapsbrennerei Meckel dann erstmal die ersten 150 Flaschen. Und wir hatten am Anfang gedacht, okay, wenn sich kein anderer dafür interessiert, dann haben wir halt 150 Flaschen, die bei uns im Keller stehen und die wir für uns nutzen können. Ne? Ja. Auch wenn es dann länger dauert, bis der leer ist. Aber
ja. Hätten wir dann irgendwann mal mit den Enkeln trinken können, hätten sagen können, ja, das haben wir damals
gemacht. Das haben wir immer gemacht, ja. Genau. Das war der Plan erstmal. Ja.
Bei Max und Simon war am Anfang gar nicht klar, dass sie ihren Gin auch wirklich mal verkaufen würden. Dass es jetzt so gut läuft, hat verschiedene Gründe und falls ihr sowas auch mal machen wollt, haben sie auch noch ein paar Tipps für euch.
Also ich glaube, gerade in der Anfangsphase, wenn man ziemlich viele Entscheidungen auch treffen muss, wie man das aufbaut oder wie man das aufzieht, ist es aus meiner Sicht im Nachhinein bestimmt einfacher, wenn man unbeschwerter an die Sache rangehen kann. Wenn man nicht ein allzu großes Risiko hat und wenn man nicht im Hinterkopf das Gefühl haben muss, okay, vielleicht mache ich was falsch und das könnte sich negativ auswirken.
Ja.
Also diese Unbeschwertheit hat uns, glaube ich, geholfen.
Ja.
Die haben wir aber eigentlich auch jetzt noch. Also
ja, also was ein maßgeblicher Punkt ist und meiner Ansicht nach ist, also sowohl diese Unbeschwertheit, aber auch die Zeit zu haben, um es halt so zu machen, dass man es selbst perfekt findet. Also wenn man jetzt irgendwo Geld hätte aufnehmen müssen, um eine Firma zu gründen und da riesen oder sehr in Vorkasse hätte gehen müssen, dann muss es natürlich auch schnell gehen, damit das Geld sich wieder reinspielt. Und das Problem hatten wir im Endeffekt überhaupt nicht. Also wir konnten das genau so machen, wie wir es wollten und so lange testen, bis wir zufrieden waren. Und das ist, glaube ich, im Endeffekt das, was uns zugute gekommen ist. Und dass es jetzt noch anderen Leuten schmeckt, ist natürlich hervorragend.
Es ist auch nicht so, dass wir massiven Zeitdruck oder so haben. Also wenn wir sagen, wir schaffen in einer gewissen Zeit nur eine gewisse Menge an Gin und den verkaufen wir, dann ist es so.
Ja.
Und wenn der Gin weg ist, dann ist er weg.
Ja.
Dann, klar machen wir dann neuen, aber ja, wir haben jetzt nicht den Druck zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt einen gewissen Umsatz erzielen,
ja,
weil wir davon leben, weil so ist es einfach nicht.
Ja.
Sie stecken ganz viel Herzblut in Ihr Projekt und das wirkt sich natürlich auch auf jeden Fall auf den Gin aus.
Also ich glaube, dass der Kern oder das Wesentliche an unserem Gin ist eigentlich die persönliche Note, die wir damit transportieren. Dass es wirklich etwas ist, was wir beide erstmal nur für uns gemacht haben und so gemacht haben, dass wir Spaß daran haben und dass es uns gefällt. Das ist das, was wir eigentlich auch mit dem Gin im Wesentlichen transportieren. Und dann kommt dazu natürlich die Regionalität. Also dass das etwas ist, was aus der Gegend kommt, wo wir beide aufgewachsen sind, wo wir zu Hause sind, wo wir uns wohlfühlen und die Gegend, die wir lieben.
Ja.
Und das steckt in dem Gin und das ist eigentlich das Besondere.
Ja. Das denke ich auch. Also wir machen ja auch, sagen wir mal, von der Buchhaltung über Design, Marketing,
Fotos, Bilder, also
im Endeffekt alles selbst und ich glaube, das ist natürlich auch eine Sache, wenn man das so macht, hat man nicht viele Möglichkeiten. Also entweder man transportiert authentisch eine persönliche Note oder man versucht, was zu sein, was man nicht ist, und ich glaube, da haben sich uns einfach nicht so viele Möglichkeiten geboten und da sind wir auch ganz glücklich, weil gerade viele Leute aus der Region sich halt auch wirklich damit identifizieren. Also ich fand mit dem besten Anruf, den ich bisher hatte, da hat mich ein älterer Herr angerufen und hat gesagt, er würde jetzt nach Hannover fahren und dort seinen Sohn besuchen und er wollte was mitbringen, was hier aus der Region kommt und typisch für die Region ist und wo er denn unseren Gin herbekommen könnte. Und das ist für uns eigentlich, damit haben wir unser Ziel erfüllt.
Das ist auch wirklich, das sagen auch viele, Mensch, das ist ja etwas, was hier aus der Gegend kommt und das seid ja ihr und wir sind ja auch irgendwie dann greifbarer und das gefällt einfach vielen, die sich auch selber mit der Gegend hier identifizieren und die sagen, Mensch, ich kenne Hirschberg, ich wohne im Nachbarort oder ich wohne direkt in Hirschberg und etwas aus diesem Ort, wo meine Heimat ist, mitzunehmen und irgendwie in die Welt rauszutragen oder jemanden vorzustellen, der aus einer ganz anderen Gegend kommt, das macht vielen Freude. Ja, und deswegen haben wir, glaube ich, auch diesen Erfolg.
Der Hirschberg Gin hat schon einige Auszeichnungen erhalten und falls ihr das auch mal für euren Gin überlegt oder jemanden kennt, der sowas gerne machen will, dann hört doch einfach mal rein, wie so eine Teilnahme bei einem Wettbewerb funktioniert.
Üblicherweise ist es so, man kann bei so einem Wettbewerb mitmachen, indem man sich online anmeldet dafür. Dann zahlt man eine Teilnahmegebühr. Also die brauchen ja Kosten oder müssen ja kostendeckend arbeiten. Im Endeffekt müssen die einen Saal mieten, wo verkostet wird. Die müssen die Veranstaltung organisieren. Das heißt, man zahlt da in der Regel so zwischen 100 und 150 Euro pro Wettbewerb. Und dann schickt man in der Regel so 3 bis 4 Flaschen Gin ein. Das heißt, die kommen da an, werden dann vor Ort in neutrale Gläser eingefüllt und den Sommeliers oder den Verkostern praktisch zur Verfügung gestellt. Und die gehen dann so einen Aromabogen durch, wo praktisch nach unterschiedlichen Aromatiken dann geschmeckt wird. Und je nachdem, wie deutlich die ausgeprägt sind, gibt es halt da ein Kreuzchen in der besseren oder schlechteren Punkteriege. Und dann wird am Ende ein Schnittwert der Punkte zusammengezählt und dadurch entscheidet sich dann im Endeffekt, ob man im Medaillenbereich landet oder nicht.
So, jetzt muss ich auch noch mal eine Frage stellen, eine Zwischenfrage. Was mich ja dann bei so einem Gin immer am meisten interessiert, oder mit am meisten interessiert, ist, mit was trinke ich den denn am besten? Also diesen Perfect Serve, wie man das so schön nennt.
Ich glaube, das ist die Frage aller Fragen, die sich die Gin-Trinker stellen. Welches Tonic zu welchem Gin? Das gibt es natürlich auch einen Tipp für den Hirschberg-Gin.
Ja, also was wir am häufigsten auch sagen, ist, dass man Thomas Henry Tonic Water dazu nehmen sollte. Das ist auch was uns am besten eigentlich schmeckt. Es gibt noch ein anderes Tonic Water, was wir ziemlich gut finden, was aber schwer zu bekommen ist. Das ist mit den Tonic Watern zurzeit eh nicht so einfach. Das ist Jens Tonic Water. Aber am einfachsten ist es mit Thomas Henry und wir empfehlen dann immer einen Lavendelzweig mit reinzustecken und eine Orangenzeste. Ja. Weil das im Prinzip auch die Nuancen so ein bisschen ergänzt und abrundet.
Ja.
Natürlich schön kühl mit Eis. Aber das gehört eigentlich standardmäßig zu einem Gin Tonic.
Ja. Also was man vielleicht so an grundlegenden Prinzipien auch sagen kann, ist, normalerweise garniert man Gin in der Regel damit, was auch irgendwo an Botanicals drin enthalten ist. Also zum Beispiel ganz bekannt ja beim Hendrix, da ist Gurkenextrakt drin, also macht man einen Gurkenschnitz dran. Was ich halt immer empfiehlt, ist, sagen wir mal, mit einem großen Eiswürfel zu arbeiten, einfach aus dem Grund, weil der in Relation zum Volumen halt weniger Oberfläche hat und aus dem Grund verwässert das halt nicht so stark das Getränk. Oder halt einfach sehr schnell trinken, das passt auch.
So, das war's auch schon fast. Unser Interview ist gleich vorbei, aber zum Abschluss haben mir die zwei noch ein paar Tipps zum Experimentieren mit ihrem Gin gegeben.
Was wir auch ganz gerne natürlich machen, ist mit unserem Gin zu experimentieren, was jetzt Cocktail- oder Drinkrezepte angeht. Das machen wir sehr gerne und sehr oft. Wir haben zum Beispiel auch in unserem Blog ein Rezept, wo man unseren Hirschberg-Gin als erstmal Basis nimmt und dann zum Beispiel Früchte aus der Region, die in der entsprechenden Jahreszeit gerade Thema sind oder erntereif sind, mit dem Gin kombiniert. Also wir haben zum Beispiel Mirabellen von dem Baum meiner Oma genommen und die in den Gin eingelegt, also quasi mazeriert und quasi den Gin als Basis genommen, um den dann mit einer Frucht aus der Region, die gerade erntereif ist, zu kombinieren.
Ja.
So Sachen machen wir ganz gern und schreiben auch drüber. Das ist aber jetzt nichts, wo wir sagen, da machen wir ein Produkt draus und das verkaufen wir, sondern das ist eher für uns so das Experimentelle, was man mit unserem Gin als Basis dann vielleicht auch noch anfangen kann.
Ja.
Also es muss nicht immer der klassische Gin Tonic sein oder der Gimlet, sondern man kann mit dem Gin als Basisalkohol auch sehr viel experimentieren. Das machen wir sehr gern.
Ja. Also wir wollen da auch dann, gerade in so einem Fall, wir haben zum Beispiel auch einen Aufgesetzten gemacht mit Gin, Pflaumen, Vanille, Kandiszucker und Zimt und so, das zu Weihnachten eben. Aber da geht es uns eher darum, den Leuten eine Handreiche zu geben, was sie praktisch mit einem Gin machen können. Das muss dann im Endeffekt auch nicht unserer sein, das muss man auch sagen. Ist natürlich schön, freut uns natürlich besonders, wenn es mit unserem gemacht wird. Aber da gucken wir halt eher, dass wir die Leute auch ja versuchen, ein bisschen zu inspirieren, was man eben noch machen kann. Ja, wohin die Reise praktisch auch gehen kann. Aber ich glaube, das ist ganz gut, wenn man einen ordentlichen Gin zu Hause hat, mit dem man dann irgendwo Ideen gebracht kriegt, was man damit noch anfangen kann und wie man damit experimentieren kann. Ich finde, man sollte es den Leuten auch nicht so ganz so mundreif alles zubereiten und alles zum eigenen Produkt machen, sondern eben den Leuten auch die Möglichkeit geben, zu experimentieren und einfach mal was Neues zu testen.
Im Prinzip haben wir das ja auch gemacht. So ist die Idee entstanden.
Ja.
Und das ist eigentlich das, was uns auch am meisten Spaß macht. Neue Sachen ausprobieren und irgendwie so ein bisschen rumspielen.
Ja.
Danke an Max und Simon für das nette Gespräch. Ich hoffe, dass ganz viele Zuhörer ganz viel Neues über den Hirschberg-Gin gelernt haben und vor allen Dingen auf den Appetit gekommen sind. Und falls ihr noch nicht genug habt und noch mehr Appetit auf Gin haben wollt, dann erzählt euch Fabian jetzt noch ein bisschen was zum Gin.
So, jetzt kommen wir zum gemütlichen Teil. Ich habe hier drei Gins mitgebracht und stellvertretend für unsere Zuhörer möchte ich dir die jetzt hier vorstellen. Wir fangen an mit einem deutschen Gin. Also ich habe mir grundsätzlich gedacht, es ist ja eigentlich ganz nett. Es gibt jetzt mehrere tausend Gins weltweit. Wir haben mehrere hundert in Deutschland, dass wir pro Sendung einfach drei Stück vorstellen, damit wir dann, wenn wir in Sendung 248 sind, dann genau 700 und Gins irgendwie vorgestellt haben. Die werden wir natürlich auch immer so ein bisschen auf unserer Website dann featuren. www.gintalk.de in unserem Blog, den wir da aufsetzen wollen und auf unseren Social Media Kanälen und so weiter und so fort. Aber ich dachte, drei ist so eine ganz gute Zahl. Man sagt ja, alle guten Gins sind drei und drei Stück habe ich mitgebracht. Zwei aus Deutschland, einen internationalen und ich glaube, so werde ich es in den nächsten Folgen dann auch irgendwie machen.
Das ist auf jeden Fall schon mal vielversprechend.
Der erste ist der Brick Gin. Also Brick für Mauerstein oder Ziegelstein oder wie auch immer man das dann genau übersetzen will. Ich habe hier noch die alte Flasche, die hat noch das Klebeetikett drauf. Die neuen Flaschen, die es jetzt gibt, die sind direkt auf der Flasche bedruckt. Und da ist dieses Ziegeldesign eben direkt auf der Flasche. Die beiden Macher sind Sascha Hagemann und Benjamin Trommler aus Erfurt. Und soweit ich das verstanden habe, ging es bei dem Gin jetzt nicht darum, den nächsten fancy New Western Dry Gin irgendwie zu machen, sondern die beiden kommen eher so aus der Bar-Szene und denen war es wichtig, einen Gin zu machen, den man richtig gut mixen kann. Also der sich universell einsetzen lässt für Cocktails, aber auch natürlich so als einfachen straighten Gin Tonic. Deswegen gibt es insgesamt auch nur drei Botanicals, also Wacholder ist klar, kann man ja streiten, ist das noch ein Botanical oder ist das nicht Grundvoraussetzung? Und dazu kommt Zitrone oder Zitrus und der Kubebenpfeffer, um einfach so ein bisschen noch eine Würze und eine Schärfe mit reinzugeben. Also sehr reduziert, ist auch vom Preis her wirklich interessant. Also man kriegt den einschlägig schon irgendwo im Angebot manchmal die Halbliterflasche für einen Zehner.
Ja, und
den gibt es auch in zwei Größen, nämlich die Halbliterflasche, das ist so das Klassische, glaube ich, so für den Einzelhandel, was man online sich irgendwie bestellt. Und dann gibt es die Literflasche, weil der wirklich auch in der Gastro gut ankommt. Also ich war jetzt gerade unterwegs mit der Family und wir waren im Hotel und es war eine ganz gute ausgesuchte Gin-Bar und die hatten den auch auch zu einem sehr fairen Preis als Gin Tonic, weil der halt auch einfach mit verschiedenen Tonics und so ganz gut funktioniert und eben auch in der Anschaffung jetzt nicht riesig ist. Also wenn man sagt, okay, ich will jetzt nicht gleich 35 Euro für einen Gin ausgeben, für eine Halbliterflasche, sondern 12 oder 15 oder so sind auch okay und man will trotzdem eine gute Qualität haben, es ist alles Bio, also von daher lohnt sich. Von der Flasche her, ich weiß nicht, wie würdest du die beschreiben? Ist jetzt keine klassische Ginflasche, oder?
Ja. Es ist überhaupt keine klassische Ginflasche. Es könnte auch Limonade drin sein.
Ja, ich habe auch gedacht,
eine recht neutrale Flasche.
So wie Mate oder so. Da könnte jetzt irgendwie so ein cooler Berlin-Style Mate drin sein. Flaschendesign auch mit dem Schraubverschluss, der sieht relativ günstig aus. Also ich glaube, die haben es wirklich reduziert und gesagt, naja, wir wollen halt was machen, was die Leute gut mixen können. Deswegen ist für mich auch die Empfehlung für den Perfect Serve, das ist einer, mit dem kann man echt auch mal so einen Gin Basil Smash oder einen Gin Sauer oder einfach verschiedene Cocktails mit ausprobieren, weil der Gin sich auch nicht so in den Vordergrund drängt, beziehungsweise weil man mit weiteren Zutaten diesen Gin auch nicht unbedingt vom Geschmack her kaputt macht. Ja, er hat jetzt nicht so das, also kannst ja auch mal, wir können ja mal dran riechen. Du kannst ja auch mal dran riechen. Er ist jetzt nicht so vordergründig. Also Wacholder merkt man natürlich oder riecht man schon. Aber so da kommt jetzt nicht so wahnsinnig viel durch. Und von daher eignet er sich besonders gut. Ich muss ja sagen, grundsätzlich bin ich bei diesen aromatisierten Tonics, also so ein Elderflower oder auch so ein Mediterranean oder ein Cherry Blossom, keine Ahnung, was es alles gibt, bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend. Weil wenn du dann für 35 Euro eine Flasche Gin kaufst und der hat 17 Botanicals oder 25 oder 42 oder so und du haust dann da so ein Aromatonic drauf, finde ich dann, also das funktioniert für mich persönlich nur selten.
Das funktioniert für mich auch nicht, das nicht.
Aber der Brick Gin ist halt einer, der ist von den Botanicals und allem so zurückhaltend, dass man meiner Meinung nach den eben auch ganz gut mal mit einem anderen Tonic probieren kann, also mit einem Mediterranean. Deswegen wäre mein Perfect Serve auch in dem Fall vielleicht ein Elderflower von Thomas Henry und dann ein bisschen Zitronenschale noch mit rein oder eine Minze, also irgendwas, was ein bisschen für die Frische dann sorgt. So, das wäre für mich der Brick Gin.
Sehr schön.
Der zweite, den ich hier habe, das ist so ein bisschen, ich habe es vorhin schon so ein bisschen
angedeutet. Regionalität.
Ja, die Hommage an meine geliebte Heimatstadt Wiesbaden, der Amato Gin. Ich glaube, das heißt eigentlich italienisch übersetzt der Geliebte oder sowas in die Richtung. Der Name kommt aber eigentlich daher, weil der Macher selbst, Gianfranco Amato, das ist der Besitzer der Mano a Mano Bar in Wiesbaden und der hatte eben irgendwann die Idee und sagte, naja gut, der ganze Gin-Hype, Gin herstellen ist jetzt nicht so mega schwierig, ich hätte gern für meine Mano a Mano Bar einfach gerne einen eigenen Gin und ich bin Italiener und deswegen sollen da jetzt nicht einfach nur Zitrus oder irgendwelche Wurzeln rein, sondern der hat halt gesagt, naja gut, da muss ein bisschen noch was anderes rein, unter anderem, jetzt muss ich mal hier in meinen Aufzeichnungen gucken, was da alles ist, also er hat Wacholder drin, Koriander, Gurke, Tomate, also getrocknete Tomate, Quitte, Thymian, Basilikum, Zitrus, es wird nicht verraten, was der alles hat. Er hat 43,7% Alkohol. Also der Brick Gin, habe ich eben vergessen, hat 40%. Also der ist eher so am unteren Ende der Skala. Der Amato eher so Richtung Mitte. Was ich ein bisschen schade finde, muss ich sagen, er hieß ganz am Anfang, als er rauskam, auf dem ersten Etikett stand Amato Wiesbaden Dry Gin. Mhm. Da geht natürlich das Herz des Wiesbadeners auf. Jetzt steht da drunter Amato Mediterranean Dry Gin. Das hat, glaube ich, mit dem Erfolg zu tun, weil der ist schon, wird ganz gut getestet, funktioniert wohl auch ganz gut. Man kann auf der Website sehen, der wird auch an verschiedensten Stellen mittlerweile verkauft. Auch online kriegt man ihn gut, ist auch nicht einer der teuersten. Aber ich glaube, der Gianfranco Amato hat irgendwann festgestellt, das muss ich jetzt nicht nur auf Wiesbaden irgendwie begrenzen, dass die Wiesbadener alle diesen Gin kaufen oder aus der Umgebung, sondern das kann vielleicht auch ein bisschen mehr drüber hinaus funktionieren. Und dann hat er mit dem neuen Design, früher war das auch ein Klebeetikett, jetzt ist es mittlerweile auch hier direkt auf die Flasche gedruckt, der Mediterranean Dry Gin. Die Flasche an sich ist, finde ich, eine relativ klassische Gin-Flasche, nicht ganz Apotheker, aber sehr ähnlich auch die vom Hirschberg.
Aber sieht also ganz so schick aus.
Ganz, ganz bauchig, ja, vor allen Dingen mit dem aufgedruckten, mit diesem schwarzen Kork hier oben und dann hier mit diesem Papierverschlusszeichen oder Papiersiegel sozusagen, finde ich ganz gut. Der Perfect Serve, in dem Fall muss ich sagen, den finde ich mit Mediterranean, zum Beispiel Fever Tree Mediterranean, finde ich den super, weil durch diese doch sehr, also wenn man dran riecht, ja, also da ist schon viel so Tomate und so weiter, was schon einen starken Geschmack hat. Also das kann auch ein Mediterranean Tonic vertragen. Und dann vielleicht noch ein bisschen getrocknete Tomate mit rein. Da gibt's ja auch nicht viele Gins, mit wo man mal eine getrocknete Tomate reinmachen kann. Vielleicht ein bisschen Thymian. Mal gucken, was so der Kräutergarten irgendwie hergibt. Also das passt ganz gut. Also das ist der Amato. Und für heute, last but not least, Lieblingsgin ist ein echt.
Das ist schon dein persönlicher Liebling?
Also ich habe mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mehrere. Aber als ich mich mit dem Thema so ein bisschen intensiver beschäftigt habe, ist das relativ schnell mein Lieblingsgin gewesen. Den habe ich auch vor ein paar Jahren auf meinem 40. Geburtstag in einiger Auswahl da und wurde auch gut getrunken. Das ist der Citadel aus Frankreich. Wie bin ich auf den gekommen? Fand ich ganz spannend. Ich habe nach einem Gin gesucht, der mit dem Schweppes Indian Tonic. Weil ich bin so ein Kind, der alkoholmäßig eher so der Ende 80, Anfang 90 oder sagen wir mal Mitte 90 oft im Spanien Urlaub gewesen. Ja, dann am Strand kreiste die fertig gemixte Schweppes und Gordon's Dry Gin Flasche. Das war so ein bisschen das. Für uns oder für mich war immer Gin Tonic war so der Sommerdrink. Vor fünf Jahren würde ich sagen, habe ich so dieses Thema auch für mich wieder entdeckt, weil man es halt öfter mal in der Bar auch so wieder mal mitgekriegt hat, dass ein guter Gin Tonic angeboten wurde. Und dann habe ich geguckt, man kriegt ja meistens, oder damals hat man meistens nur das Schweppes Indian Tonic, also das Gelbe bekommen. Und dann wollte ich einen Gin haben, der damit auch gut funktioniert und wollte halt nicht den Gordons oder irgendwie so, sondern ein bisschen was anderes. Und bin dann über eine Review im Internet auf den Citadel aufmerksam geworden, weil da auf der Website stand eben, der hat so viele Botanicals und der hat so viel Geschmack und auch mit der Zitrus und so weiter, der schafft es da auch gegen das Schweppes Indian Tonic zu bestehen. Und dann habe ich mir den bestellt und war total hin und weg. Also ich bin wirklich echter Fan mittlerweile. Jetzt auch nachdem sie das Redesign von der Flasche gemacht haben, sage ich gleich noch was dazu. Nochmal kurz zu den Botanicals, insgesamt Wacholder plus weitere 18, also 19 Inhaltsstoffe sozusagen. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber so Sachen wie auch wieder Zitrus, Koriander, Zitrus Orange, Kardamom, Koriander, Veilchenwurzel, Zimt, Muskat, Lavendel, also bunte Mischung aus Frankreich. Das Spannende ist, der Macher ist Alexandre Gabriel, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr wirklich ist ihm eine sehr, sehr große Ehre zuteil geworden. Man hat eine Auszeichnung bekommen, die normalerweise nicht an Einzelpersonen, sondern an Destillen vergeben werden, hat er bekommen, wurde damit geehrt für über 20 Jahre Gin-Produktion. 1996 ist der Citadel entstanden, also ist schon länger, also ist nicht ein Kind dieses Gin-Hypes, sondern den gab es schon, richtig lange. Kommt aus der Cognac-Region und natürlich von einem Chateau, und zwar vom Chateau de Bonbonnet. Also es hört sich alles toll an. Ist auch super,
oder? Der kann nur gut sein.
Und diese Flasche, kennst du die? Hast du die
schon? Ich habe die schon gesehen und die ist halt schon extrem auffällig einfach. Also ja. Die sieht man im Regal, die übersieht man nicht im Regal.
Also die alte Flasche, die es davor gab, die war sehr lang. Das war so ein bisschen ein Problem, die ins Regal zu kriegen. Ja, die habe ich nicht bei mir im Gin-Regal gehabt. Die musste ich immer in den Küchenschrank irgendwo stellen, weil die zu hoch war. 2017 haben die Macher vom Citadel sich eine Agentur gesucht für das Redesign und haben Stranger & Stranger aus England gewonnen, dafür dieses Flaschendesign zu machen. Dazu muss man sagen, Stranger & Stranger sind wirklich aus meiner Sicht mit die tollsten Flaschendesigner, die ich so bisher kenne. Die haben zum Beispiel auch die Flasche von dem Isle of Harris Gin, weiß nicht, ob dir das was sagt, auch eine sehr, sehr markante Flasche, haben die designt und die haben sich 2017 diesem Redesign von dem Citadel und der hat auch noch ein paar Schwestern und Brüder sozusagen, also verschiedene Sorten neben dem klassischen angenommen und herausgekommen ist wirklich eine einzigartige Flasche in immer noch in so einem leicht schimmernden Blau mit verschiedenen, ich weiß nicht, wie man das nennt, also es ist so gewellt und kann man nicht beschreiben, müsst ihr euch einfach mal angucken.
Sieht so aus, als kann man es gut greifen.
Mal googeln, ist jetzt auch nicht mehr ganz so hoch wie die andere, ist 0,7 Liter und hat 44% Alkohol. Also insgesamt finde ich, das ist eine Flasche, die sollte in keinem Regal fehlen.
Und es ist ein Drehverschluss, aber es ist ein schicker Drehverschluss.
Ja, das ist das sieht irgendwie gar nicht so aus.
Nee.
Und wenn ich den rieche, kann ich schon direkt einen einchecken. Das ist einfach Cognac-Region pur sozusagen. Also Frankreich eher ein bisschen südlich. Kann ich eben nur ans Herz legen. So, das waren meine 3 Gins für heute. Das war's jetzt schon fast.
Ganz schnell vorbeigegangen.
Ja, gell?
Ja, irgendwie viel zu schnell.
Naja, wir gucken jetzt mal drauf. Also sind wir schon gut eine halbe Stunde.
Ja.
Und da bleibt uns eigentlich nur noch, uns zu verabschieden, würde ich sagen. Mhm. Hoffen, dass die Hörer auch die nächste Folge dann sich nochmal anhören.
Ja, also mir hat's Spaß gemacht.
Also ich bin auch ganz begeistert. Also ich fand's super. Auch das Interview mit den Jungs vom Hirschbeck. Wir haben am Ende irgendwie gar nicht gesagt, wo man die findet. Vielleicht tun wir das nochmal.
Ja, wer sich für Hirschbeck Gin interessiert, kann im Internet einfach mal googeln oder hirschbeck-gin.com eingeben. Dann könnt ihr euch da informieren, wo es die Gins gibt. Und die geben auch nochmal Tipps zum richtigen Tonic, falls ihr da nochmal nachschlagen wollt.
Das verlinken wir natürlich auch in den sogenannten Shownotes, also in den bekannten Podcast-Portalen und so weiter wird sich das auch irgendwie finden. Und auf unserer eigenen Website www.gintalk in einem Wort, also talk, T-A-L-K, gintalk.de. Da wollen wir so ein bisschen gucken, dass wir sendungsbegleitend so ein paar Sachen auch machen, wie so eine Art kleinen Blog und dass man sich die Sachen da auch anhören kann. Wir werden auch gucken, dass wir entsprechende Social-Media-Kanäle dann nach und nach aufsetzen, ob es jetzt bei Instagram oder Facebook oder so ist. Also ihr werdet uns da hoffentlich finden und da werden wir auch immer wieder die Infos zur Sendung, also diese Interview-Gäste zum Beispiel vorstellen oder eben auch die Gins, die wir euch hier in der Sendung dann präsentiert haben.
Genau, also ihr hört von uns.
Das würde ich auch sagen. Und haben wir noch irgendwas als Rausschmeißer zum Schluss oder so?
Ich glaube, da war was, ja.
Ein kleiner Witz noch zum Ende.
Du kennst doch einen, erzähl mal.
Ja, ich weiß nicht, ob dann die Leute wirklich beim nächsten Mal noch einen schalten.
Idee. Also wenn ich keinen Witz möchte, dann jetzt abschalten, genau. Die anderen jetzt zuhören.
Okay, also was ist klein, flauschig und stets besoffen?
Weiß nicht.
Ein Gin-Chiller. In diesem Sinne, Prost ihr Lieben. Macht euch einen schönen Gin Tonic. Ein paar Empfehlungen habt ihr jetzt und dann hören wir uns bei der nächsten Folge.
Genau, bis dann. Macht's gut.